Herzlich willkommen zum Online-Kongress Medizin der Erde. Mein Name ist Christel Ströbel, mein heutiger Gast Susanne Fischer-Rizzi. Susanne hat nach einem Studium der Philosophie eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht. Sie lernte bei Kräuterkundigen, bei Schamanen, Schamaninnen im In- und Ausland ayurvedische, tibetische und indianische Heilkunde. Langjährige Erfahrung hat sie auch auf dem Weg der weisen Frauen. Und sie hat einen wunderschönen Spruch auf ihrer Homepage, der da heißt: Mein Wirken ist getragen von der Liebe zur Natur. Meine Arbeit möchte helfen, das Band zwischen Mensch, Tier und Pflanze wieder neu zu knüpfen. Mein Wissen soll dazu beitragen, dass die Menschen die Heilkräfte der Natur für Gesundheit und Wohlbefinden nutzen können. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Susanne.
Vielen Dank, Christel. Vielen Dank, dass ich hier zu euch sprechen darf. Vielen Dank für die Einladung.
So von Herzen gern. Und es ist mir wirklich eine absolute Freude und eine ganz, ganz große Ehre. Denn dieser Kongress Medizin der Erde trägt eine Wortschöpfung, die du vor Jahrzehnten gefunden hast für dein Buch, das da heißt Medizin der Erde und das mich so auf meinen Weg gebracht hat, auf meine Kräuterspur sozusagen. Und dass du jetzt heute hier bist und ich dich interviewen darf, das ist einfach ein Geschenk.
Danke. Ja, ich finde es auch ganz wunderbar, dass der Titel von dem Buch, der Titel von diesem Kongress ist, in dieser ganz besonderen Zeit, wo wir uns der Schätze der Erde bewusst sind. Und ich habe dieses Buch 1984, ist es rausgekommen, da habe ich es geschrieben. Das ist schon ganz schön lange her. Und es ist immer noch aktuell. Die Schätze der Erde sind immer noch für uns da. Und unsere Verbindung und Liebe zu den Pflanzen ist genauso, obwohl sich die Zeiten sehr geändert haben. Und ich finde es auch schön, dass wir über dieses Buch sprechen, weil heute ist Welttag des Buches.
Oh, das wusste ich.
Und mir ist da noch eingefallen, die Indianer, bei denen ich auch gelernt habe, die haben immer wieder gesagt, Bücher sind wie Elders, wie Großmütter und Großväter, die du immer fragen kannst. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich auch aus so vielen oder von so vielen Großväter und Großmütter Büchern selber lernen konnte. Und fühle mich selber auch ganz verbunden mit unglaublich vielen Autoren und Büchern. Und ganz wunderschön, dass heute dieser spezielle Tag ist, an dem wir zusammen sprechen.
Das fängt jetzt gleich an. Heute ist der 23. April. Das heißt, der Kongress läuft bereits und wir nehmen dieses Interview während des Kongresses auf. Wenn sich jetzt jemand fragt, ja, wann war denn der Tag des Buches? Am 23. April.
Genau, stimmt. Ah ja, genau, stimmt.
Ja. Ja. Susanne, ich mag dich jetzt einfach mal so ein bisschen ganz neugierig fragen, weil, wie du das gerade sagst, weißt du, über die Bücher, ich kenne dich schon so lang und bin so verbunden mit dir, aber heute sprechen wir eigentlich zum allerersten Mal zusammen und das ist schon was ganz Besonderes.
Ja.
Und jetzt mag ich dich einfach mal fragen, wie du auf diesen Lebensweg gekommen bist und wie so dein Weg mit den Pflanzen war, mit all dem, was dir da unterwegs begegnet ist, dass du in diesem Heute jetzt so angekommen bist.
Das ist eine lange Geschichte, eine lange grüne Geschichte. Und wenn ich so zurückschaue, dann habe ich so das Gefühl, bisschen wie bei einem Gedicht von der Hilde Domin, das heißt, blüht hinter dir her. Ich habe eigentlich in meinem ganzen Leben immer die Pflanzen oder die Natur um mich herum gespürt. Und ich glaube, das hat schon in allerfrühester Kindheit an begonnen. Ich habe schon früh Pflanzen wahrgenommen, habe auch von Pflanzen geträumt. Und meine erste Initialzündung war eigentlich, wie so oft bei Kräuterheilkundigen, mein Großvater. Da war ich so ungefähr 12 Jahre und der war ein Kräuterheilkundiger. Ich habe ihn oft begleitet, er hat Heilzubereitungen hergestellt. Und als ich 12 war, nachdem ich eine einige Jahre mit ihm zusammengearbeitet hat, hat er mir mein erstes Kräuterbuch geschenkt. Das habe ich heute immer noch. Und das hat mich eigentlich mein Leben lang immer begleitet. Das war so sein Auftrag. Mit Pflanzen kann man heilen. Und ja, das Buch hat mich immer begleitet. Und als ich da so, ja, mit 20, nach dem Abi, bin ich nach Asien gereist und habe dort einheimische Medizin gelernt, bin dort auf Ayurveda-Lehrer und Lehrerinnen gestoßen, die mich aufgenommen haben. Da habe ich das Gleiche wie bei meinem Opa, nur mit mehr tropischen Pflanzen gelernt. Wir haben Pillen gedreht und wir haben auch die Medikamente zu den Patienten gebracht. Und das war dann eigentlich meine erste Ausbildung in einem Heilsystem in Indien. Und etwas später war ich dann auch in der tibetischen Medizin in Dharamsala, habe da etwas tibetische Medizin gelernt. Und auch da ging es wieder, wie macht man Pillen aus Pflanzen, macht man Medizin. Aber es hat mir immer am besten gefallen, wenn man in die Natur geschweift ist und dort Pflanzen gesucht hat. Ich habe mich dort auch viel mit Hinduismus und Buddhismus beschäftigt und war dann eine Zeit im Kloster. Und danach war mir ganz klar, wie so eine Vision, ich möchte etwas mit Heilen machen in Verbindung mit Pflanzen. Und als ich dann nach anderthalb Jahren nach Deutschland zurückkam, hat mir ein Freund gesagt, dass es in Deutschland Heilpraktikerschulen gibt. Das wusste ich gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und ich wusste sofort, da möchte ich hin, das möchte ich lernen. Und ich bin dann Schülerin geworden an der Josef-Angerer-Schule in München, eine ganz traditionelle Heilpraktikerschule. Und da war ich 3 Jahre lang. Und ich hatte wunderbare Lehrerinnen und Lehrer. Wir hatten auch immer parallel dazu ein Ambulatorium, also immer ganz nah auch am Patienten und Patientin. Und dort habe ich eigentlich dann europäische Pflanzenheilkunde gelernt, was mir unglaublich gefallen hat. Das hat mich wirklich richtig ergriffen. Und nach dieser Schule habe ich dann 7 Jahre Lehrzeit gemacht bei Heilerinnen und Heiler in Deutschland und Europa. Zu dieser Zeit gab es noch viele traditionelle Arbeiten der Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen. Und ja, das war auch nochmal eine sehr intensive Zeit. Parallel dazu bin ich immer wieder auch nach Nordamerika, Südamerika gefahren, weil mich auch indigene Medizin interessiert hat. Ich habe neulich mal gedacht, es hängt vielleicht damit zusammen, dass ich immer heimlich in meiner Jugend Indianer gelesen habe. Und mich das so fasziniert hat. Und ich bin dann wirklich zu den Indianern gefahren und hatte da auch ganz wunderbare Lehrerinnen und Lehrer. Und dieses Ganzheitliche, diese Achtung vor der Pflanze, das hatte ich bis dahin noch nicht so erlebt und hat sehr meine Sicht aufs Heilen mit Pflanzen geprägt. Ja, wie du es vorher schon gesagt hast, ich hab aber auch immer wieder nach dem Sinn des Lebens gefragt. Und deshalb habe ich auch Philosophie studiert. Und in dieser Zeit, als ich die Heilpraktikerschule in München gemacht habe, das war so ab 73, habe ich auch zum ersten Mal Kontakt bekommen mit der Alchemie. Und mein erster Alchemielehrer war Frater Albertus. Das war noch in München. Da habe ich dann zum ersten Mal gelernt, wie man destilliert. Ich kann mich noch erinnern mit Rosmarin und auf einmal war der ganze Raum voller Rosmarinduft. Es war unglaublich, die Seele der Pflanze wahrzunehmen. Und wir haben dann auch gearbeitet am Pflanzenstein, also wirklich tief in das Wesen der Pflanze eingedrungen. Und einige Jahre später habe ich dann meinen weiteren Lehrer, den wunderbaren Manfred Junius, kennengelernt. Der hat auch ein Buch über Pflanzenalchemie. Und von ihm habe ich wirklich sehr, sehr viel dann gelernt über Destillation, über Pflanzenzubereitung, über Astrologie, Astronomie. Also es war ein ganz wunderbarer Lehrer. Und er hat mir damals auch erzählt, dass unsere Alchemie, die europäische Alchemie, eigentlich in Alexandria begonnen hat. Und dass es dort das ganz fortschrittlich war, dass es dort Ärztinnen und Ärzte gab, dass Frauen da eigentlich sehr geehrt waren. Und dass es eine Schule gab für Frauen, für Alchemistinnen. Das hat mich total fasziniert. Davon hatte ich noch nie was gehört. Und eigentlich wollte dann Manfred mit mir nach Alexandria reisen, aber leider ist es dazu nicht mehr gekommen. Er ist dann verstorben. Das hat mich aber nie losgelassen und habe dann mehr und mehr geforscht und bin auf unglaubliche Frauen gestoßen, die Alchemistinnen waren, die Medizin entwickelt haben. Und daraus ist dann eine, vor 5 Jahren ungefähr, eine Wanderausstellung geworden, Opus Mulierum, das Werk der Frauen. Und damit wollte ich einfach Frauen Selbstbewusstsein geben, Kraft geben. Es gibt so viele Frauen, die Heilmittel herstellen, die sich mit Kräuter auskennen, Männer, die sie auch unterstützen. Und diese Wanderausstellung, die jetzt schon seit einigen Jahren durch deutschsprachige Länder wandert, die soll einfach zeigen, wie viel Wissen wir schon hinter uns haben und ja, was es für wunderbare Frauen und auch Männer gab, die sich der Alchemie gewidmet haben. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Alchemie war für mich, dass ich mit Isabella von Bernus befreundet war, die Frau von Alexander von Bernus, einem großen Alchemisten, der ist 1965, glaube ich, gestorben. Und der so ein bisschen als Nachfolger von Paracelsus galt. Ich habe ihn also persönlich nicht mehr getroffen, aber es ist eine wunderbare Frau. Und sie hat mir die Möglichkeit verschafft, dass ich in diese Bibliothek von ihm gehen konnte. Und da habe ich nächteweise, teilweise Bücher studiert, abgeschrieben. Und ja, das war für mich was ganz Wichtiges, dass ich in dieser Bibliothek studieren durfte. So ist alles irgendwie zusammengeflossen, das indigene Wissen der Indianer, die Alchemie, auch was ich so über Pflanzen gelernt habe, von Heiler und Heilerinnen, auch von der Anthroposophie, die Signaturenlehre, die Lehre der Kräfte. So hat sich das alles immer mehr verdichtet und ich habe dann eine einerseits eine Naturheilpraxis geführt und andererseits dann auch meine Schule gegründet, in der ich jetzt schon seit 40 Jahren eigentlich lehre. Schule für Heilpflanzenwissen, Aromatherapie und Wildniswissen. Und ich bin immer ganz interessiert an dem, was gerade ist, was der Zeitgeist gerade ist. Mein Lehrer Manfred Jungius sagte immer, Alchemie ist die Kunst der Suchenden. Und mich hat schon immer interessiert, welche Pflanzen sind jetzt wichtig? Wo stehen wir gerade? Was brauchen wir? Und so bin ich dann auch auf die Permakultur gekommen und habe mein Heilpflanzenwissen mit der Permakultur verbunden. Viel auch mit Mikrobiom. Mikroorganismenforschung und ja, und jetzt bin ich hier und wir leben in einer Pandemie und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit diesem Wissen, wo stehen wir jetzt gerade, was können wir tun? Das ist so ein bisschen mein Weg in Verbindung mit Pflanzen und Tieren und der Natur.
Es ist einfach immer wieder so, so unendlich faszinierend, den Lebensweg von jemandem wie dir zu hören. Da ist dieses Buch Medizin der Erde, das mich damals so berührt hat, über viele, viele Jahre. Ich hatte das auch im Laden hinten in der Bibliothek stehen und im Verkauf natürlich auch. Es ist wirklich gebraucht, es ist zerfleddert, aber ich liebe es ohne Ende. Wenn ich dich jetzt höre, du hast wirklich auch die Medizin der Erde, also nicht nur vom Allgäu bei dir vor der Wiese gesammelt, sondern in anderen Ländern, bei anderen Kulturen, bei indigenen Völkern, um so in dieses Jetzt all dein Wissen und alles hineinfließen zu lassen. Und dass sich jetzt die Frage stellt, warum nehmen die zwei eigentlich das Interview erst jetzt während des Kongresses auf, kann ich nur sagen, Christiane Fischer-Ritze ist gerade dran, ein hoch aktuelles Buch zu schreiben. Und ich glaube, du hattest eine unendliche Vorahnung, bist sicher gut geführt worden von deiner Seele, dass du dieses Buch und dieses Thema genommen hast. Und gestern war dein Abgabetermin, wo du ja nochmal so richtig Gas gegeben hast. Und das Buch hat einen wunderschönen Titel, Das Geheimnis deines Ortes, Anleitung zum Heimischwerden. Und über dieses Thema würde ich so gern mit dir sprechen, weil ich glaube, niemals in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten war das vielleicht so ein hochaktuelles, brisantes Thema wie genau jetzt in dieser Zeit, in dieser Krisenzeit als Chance, in der wir uns gerade befinden. Ja. Wie war dein Weg, um dieses Buch zu schreiben? Was hat dich da dazu inspiriert?
Ja, ich habe dieses Buch vor 2,5 Jahren begonnen und es ist jetzt die letzten Tage eigentlich fertig geworden. Ich habe gerade gestern noch Register korrigiert und ich bin selbst erstaunt, dass mich eigentlich die Realität eingeholt hat. Also man könnte eigentlich diesen Titel auch übersetzen, Stay at Home, bleib zu Hause. Und nie hätte ich gedacht, als ich dieses Buch geschrieben habe, dass es so eintreten wird, dass wir wirklich zu Hause bleiben. Dass wir nicht mehr in der ganzen Welt herumfahren können, dass wir damit konfrontiert sind, zu Hause zu bleiben. Und es hat sich etwas schon angebahnt vor 2 Jahren, dass ich gemerkt habe, dass mehr und mehr Menschen wie in einer virtuellen Welt verschwinden und dass sie immer weniger Bodenhaftung haben, dass sie wie Aliens sind an dem Platz, an dem sie leben, als ob sie vom Himmel gefallen wären und eigentlich gar nicht wissen, was an dem Platz passiert, an dem sie leben. Und ich habe mir dann gedacht, bevor alle in die digitale Welt verschwinden, möchte ich ein Buch schreiben, das dazu beiträgt, dass die Menschen ihren Ort, an dem sie leben, wieder schätzen können, dass sie zu Einheimischen werden. Nicht irgendwo auf der Welt, sondern an dem Platz, wo du lebst, einheimisch bist. Und als Einheimischer weißt du ganz genau, was an diesem Platz läuft. Und du bekommst auch die Energie für Körper und Seele. Du bekommst sie an diesem Platz. Und ich wollte einfach auch eine Liebeserklärung an die Erde schreiben und eine Möglichkeit, sich in den Platz, an dem man liebt, zu verlieben, an dem man lebt, zu verlieben. Und das war eigentlich so mein Vorhaben. Und ich habe in den Heilpflanzenausbildungen, die ich gegeben habe, die so 3 Jahre dauern, habe ich wirklich gemerkt, dass die Schülerinnen und Schüler ganz viel über Heilpflanzen wissen, unglaublich viel über ätherische Öle, aber eigentlich nicht wissen, wie man an dem Platz, an dem man lebt, einheimisch wird. Und deshalb habe ich dann angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und ja, es kommt genau in dem Moment raus, wo wir zu Hause bleiben müssen und wo wir die Möglichkeit haben, wirklich einheimisch zu werden. Und ich denke, so eine Krise wie diese Pandemie gerade ist natürlich auch eine ganz große Chance und eine Möglichkeit, sich mit dem Platz, an dem man lebt, zu verbinden. Und obwohl wir jetzt gerade so glücklich sind über die digitalen Möglichkeiten, sonst können wir beide ja oder wir alle jetzt nicht miteinander kommunizieren, trotzdem sehe ich, wie Menschen jetzt auch draußen sind und Spaziergänge machen, im Park oder im Wald, mit so einer Freude. Und sie haben vielleicht zum ersten Mal die Möglichkeit, die Natur ganz pur zu erleben, alleine und ohne die Freizeitindustrie. Einfach so, wie die Natur ist. Und jeder spürt, was die Natur für eine starke Kraft hat, wie das unsere Seele und unseren Körper stärkt. Und deshalb glaube ich, dass es vielleicht jetzt auch eine Möglichkeit ist, dass wir in der Natur wieder mehr wertschätzen, was im Moment gerade unglaublich wichtig ist. Und ich versuche in diesem Buch ein bisschen ja, anzuleiten oder Inspiration zu geben, die Achtsamkeit auf die Natur wieder mehr zu lenken, Achtsamkeit spannen, etwas zu erweitern, mit den Sinnen die Natur wahrzunehmen. Und man wird dann am eigenen Platz unglaubliche Dinge entdecken. Es ist wie eine Expedition an den eigenen Platz. Und man wird entdecken, dass es Pflanzen gibt, die total mit einem in Resonanz sind, die plötzlich erscheinen, wenn man eine bestimmte Krankheit hat. Wenn man die Krankheit nicht mehr hat, dann gehen sie wieder. Man wird entdecken, dass man völlig abgescannt ist von der Vogelwelt um einen herum. Man wird entdecken, dass es Winde gibt, die deine Stimmung beeinflussen. Und man wird sogar entdecken, dass es Gestein gibt, das deinen Dialekt beeinflusst, deine Sprache. Also es gibt unglaublich viel zu entdecken. Und letztendlich kommt dabei raus, dass du eine unglaubliche Biodiversität spürst, dass du das Leben spürst. Eigentlich ist das Geheimnis des Ortes das Leben selbst. Und du wirst spüren, dass es immer durch dich durchfließt, dass du eigentlich nicht ein Wesen bist, das alleine irgendwo am Computer sitzt, sondern dass alle Kreisläufe der Erde durch dich durchlaufen, dass du sogar mit dem Erdboden vor deinem Haus verbunden bist über dein Mikrobiom. Dein Mikrobiom, das ja viel größer ist als die Anzahl der menschlichen Zellen in dir. Und das steht in einer unglaublichen Resonanz mit den Mikroorganismen der Erde um dich herum. Sogar mit deinen Haustieren. Es ist wirklich eine unglaublich zauberhafte Vernetzung des Lebens, die wir vielleicht schon ganz vergessen haben.
Boah, Susanne, ich habe gerade ganz viele Zwischenfragen. Das geht ja in unfasslich viele Bereiche. Du hast vorhin gesagt, und dann wird uns bewusst, dass wir von der Vogelwelt wie abgescannt werden. Was genau meinst du damit?
Das ist so spannend. Irgendwann während dieser Expedition an deinem Ort wirst du feststellen, dass nicht du auf die Natur blickst, sondern dass die Natur auf dich blickt. Das ist unglaublich. Du bist gemeint. Und dass die Vögel um dich herum, die wissen genau, wann du morgens vielleicht rausgehst zur Arbeit, wann du in dein Auto steigst. Und die reagieren auch drauf. Genauso wie die Pflanzen in Resonanz stehen, so reagieren auch die Vögel. Du kannst es zum Beispiel, wenn du ein bisschen Vogelsprache lernst und du gehst durch den Wald und du bist ganz bei dir in vielleicht sogar einer meditativen Stimmung, dann singen die Vögel völlig anders, als wenn du durch den Wald läufst und dich vielleicht über was ärgerst und wütend bist. Die singen anders, wenn du mit jemandem durch den Wald läufst und ihr unterhaltet euch über irgendwelche Probleme, als wenn ihr miteinander d'accord seid und in Harmonie durch den Wald läuft. Und es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn du spürst, du bist gemeint, die Natur schaut auch auf dich. Und erfährst du noch eine viel, viel tiefere Verbindung zur Natur. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns Resilienz schenken kann, die wir gerade in dieser schwierigen Zeit, dieser Pandemie brauchen. Und ich glaube, das inspiriert uns auch zu überlegen oder zu verstehen, wie sehr unsere Gesundheit mit der Erde verbunden ist. Und das könnte sogar vielleicht auch eine Art Paradigmawechsel verursachen in unserem Selbstverständnis als Heilerinnen und Heiler. Ich blicke ja jetzt so zurück auf mehr wie vielleicht 45 Jahre Beschäftigung mit Heilpflanzenkunde. Und es war jedes Mal ein anderer Hintergrund. Ganz am Anfang ging es darum, dich selbst zu heilen. Dann ging es um Aki, um Heil in einer Gruppe, vielleicht eine Wohngemeinschaft. Ja, und jetzt im Moment haben wir einen ganz anderen Hintergrund. Wir haben die Erde als Hintergrund, die genauso krank ist wie wir selbst. Und ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass wir spüren, dass unsere Gesundheit mit der Gesundheit der Erde zu tun hat. Und vielleicht ist es jetzt nicht mehr Medizin der Erde, sondern Medizin für die Erde. Und wir werden auch merken, dass es gar nicht mehr so wichtig ist, dass wir uns selbst profilieren. Oh, ich bin Aromatherapeutin oder Heilpflanzenkunde oder Räuchern oder sowas. Das ist gar nicht mehr wichtig, weil dieser Hintergrund ist so bedeutend. Die Stimme der Erde ist jetzt die lauteste. Und ich glaube, wenn wir heilen, dann müssen wir es immer in Resonanz mit der Gesundheit der Erde tun. Und wir müssen uns vielmehr fragen, ist es für das Leben, was wir tun, oder gegen das Leben? Ich glaube, wir sollten uns auch fragen, wenn wir zum Beispiel mit ätherischen Ölen arbeiten, wo kommen die her? Die werden ja zum großen Teil auch als Monokultur angebaut. Wo kommen die Pflanzen her, mit denen wir heilen? Das ist etwas, was mir in der Permakultur so gut gefällt. Da gibt es drei Grundprinzipien. Und das erste ist Earth Care. Du kümmerst dich zuerst um die Erde. Das zweite ist Human Care, dann erst um die Menschen. Und das dritte Prinzip ist Fair Share, faires Teilen. Das ist etwas, was ich glaube, das sehr zeitgemäß ist. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir jetzt durch diese Pandemie, diese Verzahnung allen Lebens noch mehr spüren können und mehr in unsere Verantwortlichkeit gehen. Weil die Natur spiegelt uns gerade unsere eigene Gesundheit. Ich habe gerade die letzten Tage habe mich damit beschäftigt, die Meisen, das sind Vögel, die es ganz viel gibt, die vielleicht jeder kennt, die sind gerade auch von einem Virus betroffen und sterben, und zwar von einer Pandemie, die auf die Lungen geht. Also es ist nicht mehr zu trennen, die Gesundheit der Erde und unsere Gesundheit. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir das jetzt so sehen und nicht mehr nur auf uns selbst bezogen, sondern wirklich auf das Ganze, auf die ganze Natur. Und ich wünsche mir wirklich, dass diese Pandemie dazu beiträgt, dass sie wieder abgeebbt ist, dass wir da sind und dafür gerade stehen und uns dafür einsetzen, für die Erde, für Earth Care. Ja, das ist mein ganz großer Wunsch, für das ich auch im Moment einstehen möchte.
Oh, ist das wunderbar, Susanne. Also normal sprudel ich vor Fragen und vor überhaupt, aber ich bin gerade ein bisschen sprachlos, aber total fasziniert. Du hast vorhin darüber gesprochen, das Mikrobiom der Erde und das Mikrobiom des Menschen. Auch speziell an dem Ort, an dem ich lebe. Wie kann ich das verstehen? Wie das zusammenhängt?
Ein großer Teil unseres Immunsystems sitzt, kann man sagen, im Darm. Mhm. Und unser Darm ist bevölkert von unglaublich vielen Mikroorganismen, dem sogenannten Mikrobiom. Das sind mehr Zellen als menschliche Zellen. Wir sind eigentlich mehr die als wir. Auch auf unserer Haut. Eigentlich ist unser ganzer Körper, alle Schleimhäute, die ganze Haut bevölkert, beheimatet von Mikroorganismen. Und erst so ungefähr die letzten 20 Jahre hat die Forschung Energie darauf verwendet, um das zu erforschen. Und man ist dahinter gekommen, dass dieses Mikrobiom auch unsere Gefühle beeinflusst, nicht nur unser Immunsystem. Und dass dieses Mikrobiom ganz stark mit dem Ekotom, das heißt mit all den Mikroorganismen dieser Welt in Verbindung ist, das sind in konzentrischen Kreisen um uns herum. Und durch jede Nahrung, die du aufnimmst, wenn du zum Beispiel einen Apfel isst oder Beeren, ist besetzt von von Mikrobakterien, ja, von Mikrozellen. Die nimmst du in dich auf und die werden eingebaut, zwar einfach gesagt, in dein Mikrobiom. Selbst das Mikrobiom von deinen Haustieren sind teilweise aufgenommen in dir. Und es findet ein ganz intensiver Austausch zwischen deinem inneren Natur und der äußeren Natur statt. Auf einer ganz winzigen Ebene. Und man kann das immer größer und größer skalieren. Es wird eigentlich alles eingebaut um uns herum. Das Wasser, die Mineralien, die Luft. Es ist eine Permeabilität zwischen uns und der Natur und kann sie nicht voneinander trennen. Und je mehr wir aber die Biodiversität der Natur zurückdrängen, umso mehr drängen wir auch die gesunde Biodiversität in uns zurück. Und der Clou des Lebens, dass es alles so gut funktioniert, ist die Biodiversität, die Vielfalt. Ja. Und auch der Virus im Moment, Corona-Erkrankung, kommt man jetzt langsam dahinter, dass es wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass wir die Natur so zurückgedrängt haben, dass wir auch die Tierwelt so zurückgedrängt haben, die ihre eigenen Viren haben, dass die jetzt in die Menschenwelt gekommen sind. Also wir dürfen das nicht mehr so getrennt sehen, wenn es um die Gesundheit von Menschen und um die Gesundheit der Erde geht.
Du gibst uns gerade nochmal so einen ganz, also mir zumindest, so einen ganz neuen Einblick, Ausblick. Jetzt haben wir ja die letzten 10, 15 Jahre viele wissenschaftliche Untersuchungen gehört über Wald, Waldbaden und auch diese Vernetzung der Wurzeln des Waldes in der Erde. Immer öfter hören wir, dass alles mit allem verbunden ist. Aber so wie du das jetzt gerade erklärt hast, es ist ja wirklich, wirklich restlos alles mit allem verbunden. Und als du das vorhin so gesagt hast, so auch auf unserer Haut sind Millionen, Trilliarden irgendwelcher Mikroorganismen oder sonst was. Das ist ja nichts, wo ich jetzt denke, ich bin hier besetzt und befallen von irgendwas.
Nein, nein.
Solange ich dir zugehört habe, habe ich so in mir ein Bild gehabt, das war wie, dann bin ich ja wie die Erde. Da wachsen ja auch Bäume und Tiere leben, brauchen alles. Ist denn mein Organismus im Prinzip, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ist das im Prinzip ähnlich wie die Erde, bloß in einer ganz anderen Dimension?
Genau.
Oh Gott.
Das ist eigentlich, wenn ich mich bei diesem Buch Das Geheimnis deines Ortes durch alle Schichten durcharbeite, durchschreibe und ihr dann durchlese, von den Steinen unter meinen Füßen zum Erdboden, Pflanzen, Tiere, Winde, Luft, Wasser. Und wo du dann dabei rauskommst, ist eigentlich genau das, was du sagst. Du bist die Erde. Du bist die Erde. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz heiliges Gefühl.
Ja.
Diese unglaubliche Dazugehörigkeit. Und das ist auch etwas, was uns ganz viel Kraft gibt, Hoffnung. Gerade in dieser Zeit brauchen wir ja physische und psychische Resilienz. Und das ist, was uns Mutter Erde schenkt, wenn wir erkennen, dass wir sie sind, dass wir ihre Kinder sind, dass wir dazugehören und dass wir nie rausfallen können. Ich glaube, das kann uns auch ganz viel Kraft geben in dieser Zeit, wo auch unser Radius so beschränkt ist, dass wir jetzt nicht irgendwo hinfliegen können, dass wir da, wo wir sind, und wenn du nur auf deinem Balkon bist und nach einem Baum schaust oder nach Vögeln oder Pflanzen, dass du immer dazugehörst und dass dir das ganz, ganz viel Kraft gibt. Also ich bekomme da viel Kraft davon, um durch diese Zeiten dieser Pandemie zu gehen. Und ich fühle ganz viel Empathie und bin auch ganz nahe bei den Menschen, die so leiden müssen jetzt durch diese Erkrankung. Und trotzdem bin ich ganz dankbar, dass die Natur immer noch da ist und dass wir immer noch ihre Nähe spüren und ihr versorgen. Ja, sie versorgt uns ja immer noch, obwohl wir sie so schändlich behandelt haben.
ich brauche jetzt mal ein Taschentuch. Also, weißt du, dieses Ich bin die Erde oder Ich bin Teil der Erde, das spüre ich seit so vielen Jahren. Aber durch unser Gespräch jetzt oder durch dein Erzählen, das ist gerade irgendwo in mir angekommen, wo es noch nie war. Und wenn wir das durch dieses Interview erreichen können, dass diese Botschaft wirklich so in die Herzen der Menschen geht. Und wenn man dann dein Buch, das ja demnächst wirklich erscheint, dazu liest und praktisch wie eine Art Gebrauchsanweisung kriegt, wie kann ich in diese Verbindung gehen? Wie kann ich diese Sehnsucht auch nach Heimatgefühl, es ist ja meine Heimat, aber solange ich Heimatgefühle habe und Sehnsucht danach, bin ich ja nur nicht wirklich angekommen. Das spüre ich ja noch gar nicht. Wenn ich dein Buch dorthin begleiten kann, wow.
Oh, mein aber Gott. Du sagst es gerade wirklich, Christel, wenn man sich dann fragt, ja, wo kann ich denn anfangen?
Genau.
Das ist die Sehnsucht. Obwohl wir schon so in digitalen Welten leben und unsere Füße teilweise nicht mehr auf der Erde haben, haben wir alle in uns Herzen immer noch eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht, uns mit der Natur zu verbinden. Und das ist die Guideline. Da, wenn wir dem folgen, das ist der Anfang, um sich mit der Erde wieder neu zu verbinden.
Ja, ich habe da auch immer so diesen Spruch, erstmal folge deiner Sehnsucht und dann folge der Freude und folge deinem Herzensweg, wo dich dein Herz hinführt.
Ja, genau. Genau. Und das Tolle ist, dass wir so konstruiert sind, dass wir immer von der Erde gelernt haben. Und wenn wir rausgehen in die Natur und uns mit ihr wirklich beschäftigen, dann werden in unserem Gehirn Glückshormone produziert. Und du fühlst dich unglaublich gut. Und das ist von Mutter Erde so gewollt, dass sie wirklich ganz nah an ihrem Körper bleiben. Und sie belohnt uns dann mit diesem Glücksgefühl. Und es steigert sich immer mehr und das hält uns dann auch bei der Stange, um ganz nah bei ihr zu bleiben und uns nicht zu verlassen.
Das trifft auch genau den Punkt von vor vielen Jahren oder immer wieder, aber vor vielen Jahren war das so meine erste Erfahrung in so einer ganz tiefen Kommunikation mit der Erde, wo ich dachte, oh Gott, die arme Mutter Erde und mach mal Erteilungszeremonien und dies und das und jenes. Und irgendwann war ich so ganz alleine draußen und war eigentlich mehr gerade mit mir beschäftigt, weil ich so wusste nicht mehr, geht's rechts oder links lang, soll ich überhaupt mal stehen bleiben. Und war so in einem inneren Zwiesprache mit der Erde und habe sie gefragt, was brauchst du, damit es dir besser geht? Und dann kam die Antwort, wenn du glücklich bist, dann geht's mir gut. Und wenn du und alle um dich rum und überhaupt die ganze Menschheit glücklich ist und zutiefst hier angekommen ist, das ist mein Traum, mein Wunsch, dann bin ich heil, dann bin ich ganz.
Mhm. Ja, ja.
Puh. Jetzt mag ich mal so eine ganz praktische Frage noch stellen, weil jetzt sitzen wahrscheinlich viele Menschen gerade vor Computer, Laptop und fragen sich, okay, wie könnte jetzt mein erster Schritt aussehen, um mich mit dem Ort, an dem ich bin, an dem ich lebe, zu verbinden? Was würdest du uns da empfehlen?
Du könntest jetzt von deinem Computer aufstehen und vor die Tür gehen und schauen, welche Pflanzen siehst du? Vielleicht gibt es einen Baum auf der Straße unten vor dir. Und wenn du nicht rausgehen kannst, dann kannst du ans Fenster gehen und das Fenster aufmachen und dich da einfach hinsetzen und schauen, bis du den ersten Vogel siehst oder Vogel hörst. Und dann kannst du versuchen, rauszukriegen, ich sage immer, das ist wie in Geheimnissen herumschnüffeln. Dann kannst du dich fragen, was ist das für eine Pflanze, die direkt an meinem Haus wächst? Oder was ist das eigentlich für ein Baum, der da unten auf der Straße wächst? Oder was ist das für ein Vogel? Das ist der erste Faden, das erste Seil im Netz des Lebens, was du zu einem anderen Lebewesen knüpfst. Und wenn du dich jetzt mit diesem Lebewesen beschäftigst, dann kommst du auf einmal immer mehr hinein in das Netz des Lebens. Und du erfährst, diese Pflanze, die da unten wächst, wo kommt die eigentlich her? Hat die vielleicht was mit mir zu tun? Könnte die ein Heilmittel sein? Könnte ich sie vielleicht essen? Warum wächst sie? Das ist ganz wichtig, ist, dass du immer mehr Fragen hast als Antworten. Oder was ist das für ein Vogel? Was macht der eigentlich da? Wie geht's dem? Wie geht es diesem Vogel gerade? Ist der aufgeregt? Ist der ruhig? Wo wohnt der? Was ist er? Und dann wirst du vielleicht rausfinden, der ist genau hier, weil es eine bestimmte Nahrungskette gibt. Oder weil er Schutz sucht, weil irgendwo außerhalb der Stadt sein Lebensbereich zerstört ist. Und dann bist du mittendrin im Geheimnis deines Ortes. Weil auch im Netz des Lebens mit jedem verbunden ist. Und egal, ob du jetzt mit einer Pflanze oder einem Tier anfängst oder mit den Winden oder Steinen, du landest immer direkt im Netz des Lebens.
Eigentlich ganz einfach.
Alles ganz einfach.
Eigentlich ganz einfach.
Ich glaube, da hast du recht, Christel. Ich glaube wirklich, die Medizin in unserer Zeit, in der alles so unglaublich komplex ist, die Medizin ist das Einfache. Unsere Medizin ist das Einfache. Je einfacher etwas ist und gleichzeitig verständlich, umso besser Medizin ist es für uns. Ich habe auch mein ganzes Alchemielabor abgebaut und mache nur noch Alchemie am Küchentisch. Und ich unterrichte auch nur noch Alchemie und Pflanzenzubereitung und Destillation, was man am Küchentisch machen kann. Ich nenne das der magische Küchentisch. Und ich glaube, das ist auch so in unserer Zeit was ganz Wichtiges. Wie kann ich mit einfachen Mitteln etwas herstellen, was vielleicht Medizin für mich ist? Deshalb habe ich auch ein ganz dickes Buch geschrieben über Destillation von Pflanzenwässern, wie du mit Zutaten aus deiner Küche selber destillieren kannst und dir selbst Heilmittel herstellen kannst, ohne jetzt Dinge kaufen zu müssen, wo du mit Pflanzen aus deinem Garten Pflanzenwässer, Hydrolate herstellen kannst, die teilweise gleiche Wirkung haben wie ätherische Öle und du so jetzt wirklich ressourcenschonend Medizin herstellst. Und ich glaube, gerade die Autarkie, was Heilmittel anbetrifft, die einfach ist, die Natur nicht ausraubt, das ist was ganz Wichtiges. Ja? Also das Einfache ist, glaube ich, im Moment das Wichtigste.
Ja, das sehe ich wirklich ganz genauso. Und für jeden, der jetzt rätselt, oh Gott, ätherische Öle, Destillation, selbst machen daheim am Küchentisch, geht mal bei SusanneFischerRitzi.de auf ihre Seite. Da gibt es ein wunderschönes kleines Video, wo man also wirklich ganz genaue Anleitung hat. Man nehme einen Kochtopf, einen tiefen Teller und was weiß ich was. Und Schritt für Schritt kriegst ganz genau zeigt, wie du aus Lavendel, aus Rosmarin, das was auf dem Balkon im Garten wächst, dir so ein Hydrolat mit herstellen kannst.
Ja.
Das ist so schön. Noch eine Frage. Du hast jetzt ein paar Mal die Winde erklärt, die Winde um uns herum. Da kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen. Was genau bedeutet das?
Ich darf ja jetzt nicht zu viel verraten, was in dem Buch alles drin steht.
Aber wir dürfen neugierig machen.
Man muss noch ein bisschen neugierig sein, aber ja. Du musst ja mal beobachten, die Winde kommen ja aus verschiedensten Richtungen, wie du dich bei bestimmten Wind fühlst. Es gibt Winde, die sind furchtbar nervig. Es gibt Winde, die sind fast erotisch, wie der Südwestwind. Es gibt Winde, die sind eiskalt und machen dich krank. Und das Wissen um die Winde war früher in der sogenannten Elementenlehre oder Humoralpathologie, also in der einheimischen ursprünglichen Heilkunde in Europa, ein Teil, wie heute. Es gab Winde, die waren als Medizin bekannt oder als Gift. Und in den alten Kräuterbüchern steht, wenn du diese Krankheit hast, dann stell dich in den Südwestwind oder pass auf vor dem Ostwind. Und die Winde hatten früher alle wunderschöne Namen. Es gab in Athen, im antiken Athen, gab es den Turm der Winde oben auf der Akropolis mit 8 Seiten. Und es waren die 8 Winde, die als Person dargestellt waren. Und jeder Wind bringt eine andere Stimmung. Ich lebe hier in den Alpen und haben wir den Föhn. Ich weiß nicht, ob ihr in Stuttgart habt ihr wahrscheinlich keinen Föhn. Aber wenn ich Nackenschmerzen habe und wenn alle Leute um mich herum ein bisschen krämtig und stachelig sind, dann kann ich sicher sein, dass gerade Föhn ist. Und wenn viele Leute auf Wolke 7 sind und gute Laune, dann ist vielleicht eher der wunderschöne Südwestwind. Und wir nehmen die Winde gar nicht wahr, aber sie beeinflussen uns. Und das gehört mit dazu zur Erforschung deines Ortes. Auf der anderen Seite verändern sich gerade die Winde. Oben in fast 12 Kilometer Höhe sausen die Jetstreams-Winde wie Schlangen um die Erde. Und die verlangsamen sich gerade durch die Klimaveränderung. Und dadurch sind Tiefdruck-, Hochdruckgebiete viel bleilastiger und bleilänger. Also die Veränderung der Winde verändert ganz stark unser Klima. Und es ist uns oft gar nicht bewusst, wie stark Wind, sich bewegende Luft uns beeinflussen. Wir haben das vergessen. Ja. Und das gehört nicht zu so einer Achtsamkeitsübung. Finde heraus, wo kommt der Wind hierher und wie fühlen sich dann die Leute, wie fühle ich mich? Vielleicht hat dieser Wind sogar auch einen Namen bei der Bevölkerung. Die sagen, ah, das ist der und der. Und die sagen dir dann irgendeinen Namen. Du hast es bis dahin noch gar nicht gemerkt. Und wenn du da ein bisschen aufmerksam drauf verwendest, dann gehst du morgen raus und sagst, boah, heute ist der Wind, das wird ein wunderbarer Tag. Oder heute muss ich aufpassen auf meine Stimmung. Ja. Und wir sind auch in Winden in Resonanz, nicht nur mit Pflanzen, Tieren, Wasser, Gesteinen. Und die meisten Menschen nehmen das gar nicht so wahr, es sei denn, sie müssen die Kapuze drüber ziehen und nehmen das jetzt kleidungstechnisch wahr. Ja. Aber es ist eine Welt für sich, der Wind.
Du hast mir ein neues Universum eröffnet. Oh mein Gott. Was dieses Bewusstsein, dass uns der Mond beeinflusst, die Planeten als solches, mit den Sternzeichen. Also es gibt so viele Dinge, wo man sagen kann, heute am 23.04. steht Pluto zu Jupiter, frag mich nicht was, da gibt es ja so tolle Erklärungen. Und ich kann nur immer wieder sagen, ich habe seit unendlich vielen Jahren die Sternen, die von Silke Schäfer, die ich heiß und innig liebe. Ich bin immer wieder völlig fasziniert, wie sie so die einzelnen Qualitäten beschreibt und wie das dann auch tatsächlich so ist. Aber dass das mit dem Wind so intensiv ist und dass wir das so empfinden können, das habe ich bisher noch nicht auf dem Plan gehabt. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Das hat meine Wahrnehmung jetzt nochmal erweitert.
Ja, es geht von deinem Platz, da wo du jetzt sitzt, geht es bis ins Zentrum, bis ins Herz der Erde, wo ein glühendes Herz pocht, eine Eisenkugel, ein paar tausend Kilometer Durchmesser, ein stählernes, starkes Herz, das pocht. Und dann gehst du immer weiter höher durch Magmaströme, durch Gesteine. Ich finde es auch so spannend, dass das Stein, auf dem du lebst, sogar deine Sprache beeinflusst. Ja. Und dann kommst du zur Erde und Pflanzen und Tiere. Und dann, wie du sagst, bis zu den Sternen. Und das kannst du alles da, wo du lebst, erleben. Du musst nirgendwo hinreisen, weil die Erde ist eine Kugel und du kannst es überall erleben. Und das finde ich so spannend und so schön.
Also dir zuzuhören, das ist wirklich ein absoluter Genuss.
Ja, danke.
Eine Frage noch. Die Steine können meine Sprache beeinflussen. Wie geht es? Oder was passiert da?
Christel, das Geheimnis verrate ich jetzt nicht.
Okay.
Okay. Vielleicht kannst du und könnt ihr das selber rausfinden. Es macht ein, ich weiß nicht, weißt du denn, worauf, was das Gestein ist, auf dem du lebst in Stuttgart? Vielleicht hast du auch schon mal was von tektonischen Linien gehört. Das sind Risse in der Erdschicht. Und je nachdem, wie viele Risse durchgehen, das prägt auch das Leben auf der Oberfläche. Ja? Und weißt du, wie die tektonischen Linien von Stuttgart sind? Weißt du, auf welchem Gestein du sitzt? Pass auf, gefährlich das zu wissen, speziell von Stuttgart. Und es macht ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn du zum Beispiel auf Kalkstein lebst, wie auf der Schwäbischen Alb, oder auf Granit. Völlig anderes Lebensgefühl, weil die Steine laufen ja auch durch dich durch. Du nimmst ja die Mineralien auf, durch das Wasser, das du trinkst, durch die Nahrung, die du aufnimmst. Und wenn man von dir in 50, 100.000 Jahren einen Zahn finden würde, Archäologinnen, Archäologen, dann können die an dem Zahn, an der Mineralienkonzentration genau sehen, wie lange du in Stuttgart gewohnt hast und wo du sonst noch warst. Anhand dieser Mineralien, weil die laufen durch deinen Körper durch. Das ist nicht so, dass sie außerhalb von uns sind, sondern die laufen durch den Körper durch und du bestehst zu einem bestimmten Anteil auch aus den Mineralien, auf denen du lebst. Das ist wahnsinnig spannend. Und wenn du mal anfängst, nach unten zu schauen, was ist unter dir und wie das dich beeinflusst, ja, das ist eine spannende Expedition ins Unterreich.
Wow, also ich weiß, dass man hier in Stuttgart viel, ich bin mir jetzt gerade bloß nicht sicher, ob der Name richtig ist, Serpentin haben.
Ja.
Ja, ob das jetzt genau hier, wo ich im Moment wohne, ist, weiß ich nicht, aber hier ist sehr viel in der Art. Ich habe ein Ritual seit Jahren. Das mache ich so ein, zweimal im Jahr und bei ganz speziellen Kursen auch mit Teilnehmern. Und zwar eine ganz, ganz kleine Prise, also eine mini kleine Handvoll Erde nehmen, wenn es geht, von dem Ort, an dem ich lebe oder an dem Ort, wo ich gerade bin. Und diese Erde ganz bewusst in den Mund zu nehmen und mich hier mit meinem ganzen Bewusstsein praktisch mit der Erde zu verbinden, aber auch die Information, die Mineralien und alles von der Erde in mich aufzunehmen. In einem ganz bewussten Ritual, da krümelt es dann im Mund, manchmal knirscht es auch, aber das ist so, ja, ein Ritual, wo man ganz bewusst dann immer so diese Verbindung zur Erde eingehen kann.
Oh, das ist ja ein wunderschönes Ritual. Ganz wunderschön. Du schmeckst deinen Platz.
Ja, genau.
Das ist ganz schön, ja. Ja.
Liebe Susanne, ich gucke gerade nebenher auf die Uhr. Die Uhr sagt, ihr seid schon ganz lang miteinander unterwegs und ich glaube, man könnte noch 2 Tage hier weitersprechen und es würde nicht langweilig werden. Vielleicht gibt es ein nächstes Mal. Ich würde mich so, so sehr freuen, weil das, was du der Welt hier schenkst mit deinen Einsichten, mit deinen Lebenserfahrungen, mit deiner Weisheit, die dich genau jetzt hierher gebracht hat, jetzt auch dieses Buch zu schreiben. Es ist so wichtig, dass das in die Welt rausgeht und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk.
Vielen Dank auch für dein Interesse an meiner Arbeit und ich habe viele gute Lehrerinnen und Lehrer gehabt, die hinter mir stehen. Das bin jetzt gar nicht so ich. Denen möchte ich auch ganz, ganz dankbar sein, dass ich dieses Wissen bekommen habe, was ich jetzt vielleicht weitergeben kann. Und dir auch vielen Dank, dass du in dieser so besonderen Zeit diesen Medizin der Erde-Kongress organisiert hast. Es könnte nicht besser sein, sich über dieses Wissen auszutauschen, was uns Mut und Kraft gibt und Resilienz, da durchzugehen und danach gut weiterzumachen. Also vielen Dank, dass du auch so eine gute Spürnase hattest, das jetzt zu tun.
Vielen herzlichen Dank, Susanne. Hast du noch irgendeine Abschlussbotschaft für unser Gespräch, für unsere Zuschauer?
Eine Schlussbotschaft wäre: Bleib ganz nah an der Erde und spüre ihre Liebe. Und setze dich für ihre Gesundheit ein.
Vielen Dank.
Dir auch, danke, Christel.
Bis bald, sage ich zu allen Zuschauern und zu dir, Susanne.
Danke. Ade. Ade.